die auf den Herrn Jesus Christus schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen auf diesen Herrn und auf sein Wort wird niemals enttäuscht. Ich freue mich, dass ich mit euch hier auf Jesus schauen kann. Ich habe die Bibel in der Hand. Das ist der Ort, wo wir Jesus sehen. Viel besser als Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben und Jesus physisch gesehen haben. Sie haben ihn gesehen und doch nicht erkannt. Und er hat versprochen, dass das Wort, das er gegeben hat durch den Heiligen Geist, dass er sich darin uns offenbaren will. Und das wünsche ich uns, dass wir auch jetzt in diesen Minuten auf ihn schauen können. Und wir wollen den Text lesen, den ich angegeben habe aus Johannes 6. Wir haben gestern Abend damit angefangen. Es geht um den rettenden Glauben und um den vergeblichen Glauben. Und wir lesen nochmal dem Zusammenhang wegen den ganzen Abschnitt von Vers 26 bis Vers 40. Johannes 6, die Verse 26 bis 40. Das Johannesevangelium ist der Bericht, den Johannes geschrieben hat über das Leben und das Zeugnis und die Botschaft Jesu. Er ist geschrieben worden mit dem Ziel, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus finden, dass sie Jesus erkennen. Und das Johannesevangelium macht uns sehr, sehr deutlich, dass es nicht nur einen rettenden Glauben gibt, sondern auch einen vergeblichen Glauben. Und Jesus hat das thematisiert. Er war nicht beeindruckt von Menschen, die sich für ihn interessiert haben. Er war nicht einmal beeindruckt von Menschen, die gesagt haben, wir glauben an dich, sondern er wusste, was im Herzen ist. Und er macht deutlich, was lebendiger Glaube ist, rettender Glaube und was vergeblicher Glaube ist. Und ich habe gestern Abend versucht, mit euch darüber nachzudenken und vielleicht manches aufgewühlt. Und heute Morgen geht es dann schwerpunktmäßig um das, was Jesus sagt über das Werk, das eine Werk, das Gott tut, indem er den Glauben wirkt. Das ist ja in diesen Worten auch. Und das sind vor allen Dingen dann die Verse 37 bis 40. Aber wir lesen den gesamten Zusammenhang. Johannes 6. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Versiegelt steht dort. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes schaffen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Soweit das irrtumslose Wort Gottes. Und ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, wenn wir jetzt diese Worte lesen und betrachten, dann kommen diese Worte von dir und wir können sie nicht verstehen, wenn du nicht die Augen unserer Herzen öffnest. Und darum bitten wir dich, dass wir erkennen, wer du bist und dass wir erkennen, wer wir sind und dass wir staunen darüber, was du für unsere Erlösung vollbracht hast. Wir wollen dich ehren im Reden, im Hören und Tun. Amen. Ja, ich habe das überschrieben, diese Botschaft hier, diesen zweiten Teil, 5 Aussagen über Gottes souveränes Werk, rettender Glaube. Dieser Textabschnitt besteht ja aus 2 Teilen, den Vers 30 bis 36, da geht es um die Zuhörer, die die Zeichen Gottes sehen, aber das Geschenk Gottes nicht annehmen und verloren gehen. Davon spricht Jesus sehr, sehr deutlich. Das ist heftig, was Jesus hier sagt, was ich gestern Abend auch deutlich gemacht habe, wie er ihre Situation anspricht. Und er sagt, aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und nicht glaubt. Er ist gekommen zum Gericht über sein eigenes Volk. Wir haben diese Stelle gesehen in Johannes 12, wo er das sagt, wo er anknüpft an den Auftrag, den der Prophet Jesaja Jahrhunderte vorher hatte, als Jesaja gesandt wurde zu seinem Volk. Und er bekam den Auftrag, gehe, verkündige ihnen das Wort Gottes. Und der Herr sagt, und ich sorge dafür, dass sie es hören und nicht verstehen und dass sie nicht umkehren. Das ist so heftig, wenn man das liest in Jesaja 6. Und das ist ja das, was Jesus buchstäblich aufgegriffen hat. In Johannes 12 können wir das lesen, dass er sagt, dass er hier zum Gericht gekommen ist. Das ist eine andere Seite der Verkündigung und der Wirkung des Wortes Gottes, die wir nicht übersehen dürfen. Dass das kein Automatismus ist und dass das nicht einfach so in unser Belieben gestellt ist, ob wir Gottes Wort hören und verstehen können, ob wir es annehmen können. Wir können darüber nicht einfach entscheiden und sagen, oh, ich will das jetzt mal oder ich will es nicht. Wenn Gott unsere Herzen nicht öffnet, haben wir keine Chance. Das steigt einem irgendwie bitter auf und man denkt, ja, aber wie kann mir jemand da diese Freiheit nehmen? Aber das ist unser Schöpfer. Wir lesen in der Bibel immer wieder davon, dass er Zeiten gegeben hat, wo geistliche Hungersnöte waren. Der Prophet Amos ist einer der Propheten, der in einer ganz turbulenten Zeit im Volk Gottes das Wort Gottes verkündigt hat. Und er kündigt diese geistliche Hungersnot an, im Volk Gottes. Und er sagt das, es wird eine Zeit kommen, da werden die Leute von Osten nach Westen schwanken, hin und her zwischen den Meeren. Und sie werden das Wort Gottes suchen und werden es nicht finden. Das ist Gericht Gottes, wenn Gott es zulässt, dass uns die Götzen scheinbar satt machen. Wir lesen ja hier jetzt gleich vom Brot, oder haben wir gelesen, das Bild, das hier gebraucht wird. Und das ist schrecklich, wenn wir es erleben, dass wir auch als Christen, als Nachfolger Jesu, dass wir uns sättigen von anderen Dingen und Gott es zulässt, dass uns diese Götzen scheinbar satt machen. Das ist ganz stark die Frage, was erfüllt unser Herz? Ich erlebe das seit Anfang der 1990er Jahre sehr bewusst und dann auch in der viele Jahre jetzt in der Leitung der Mission für Südosteuropa. Wir haben auf der Karte, wir haben große Karten bei uns im Missionshaus hängen, von Osteuropa bis ans Japanische Meer und Zentralasien und alles. Ich kann das ich sehe das alles noch genau vor mir, seit 1990, 89, 90. Man konnte mit dem Lineal eine Linie ziehen auf dieser Karte, dass da, wo der Materialismus hinkam, Herzen kalt wurden für Gottes Wort. Und nicht nur in der Welt, sondern auch unter Gläubigen. Und das ist schrecklich, wenn man das sieht. Und ich habe da auch keine leichte Antwort drauf. Und das nützt auch nichts, wenn wir sagen, ja, wir setzen uns jetzt alle in eine Blechhütte auf unsere Wiese und wollen an Jesus glauben. Wir leben in dieser Zeit, wir leben in einer Gesellschaft, die uns immer suggeriert, du brauchst noch mehr, du brauchst noch mehr, du brauchst noch mehr, du musst noch mehr erleben, du musst noch das und jenes. Und das füllt unser Herz aus. Und das kann man wirklich beobachten. Von Richtung Osten konnte man das sehen und wir sind mittlerweile weit, weit im Osten angekommen. Man kann immer nur wieder beten, Herr, schenk uns noch einmal eine Zeit dieses Aufbruchs, dass dein Wort einfach Menschen bewegt. Und das hat Jesus hier gesehen. Und er beschreibt das sehr nüchtern. Die Leute haben sich ja wahnsinnig geärgert über Jesus. Das lesen wir ja in den folgenden Versen da. Die waren so erregt darüber, was bildet der sich ein, so etwas über unseren Glauben, über unser im Volk Gottes Leben, unsere Verheißungen und all das zu sagen, dass er so ein Urteil spricht. Ja, an Jesus, da ist nicht nur einfach Freude, sondern da gibt es auch so viel Widerstand, so viel Erregnis, dass man ja, sich ärgert darüber. Dass man sagt, wie kann Gott sich das rausnehmen, in der Bibel solche Aussagen zu treffen, was er über den Menschen sagt, über die Verlorenheit des Menschen. Das ist in unserer Gesellschaft, wo der Humanismus sehr stark propagiert wird und das Gute im Menschen gesucht wird und das Gute in der Gesellschaft und alles, ist natürlich radikal. Da ist kein Mensch, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist Gottes Urteil. Und da ärgern sich Leute drüber, zu Recht, weil das auffühlt und weil das was völlig anderes ist, als was uns von klein auf irgendwo erklärt wird und beigebracht wird. Gut, edel sei der Mensch und dann strengt man sich an dazu. Und ich bin ja nicht so schlecht wie die anderen. Und dann kommt der zweite Teil hier, die Verse 37 bis 40, das ist der kleinere Teil, der viel kleinere Teil, der nimmt das Geschenk Gottes an, davon spricht Jesus, und sie bekommen das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott geschenkt. Hier wird das Werk Gottes in Bezug auf den Glauben beschrieben. Wenn man das so versucht, als neutraler Bibelleser zu lesen, dann scheint das so, dass der erste Teil den Misserfolg des Dienstes Jesu beschreibt und der zweite Teil den Erfolg seines Dienstes. Das ist mit menschlichen Augen betrachtet. Aber wir dürfen die Welt aus zwei Perspektiven betrachten. Und man kann alles, was man sieht, man kann das auch von der Seite der Verantwortung des Menschen her betrachten. Das ist Vers 30 bis 36. Und von den Versen 37 bis 40 die Dinge von der Seite Gottes her betrachten, der Souveränität Gottes. Gottes Absicht, durch Jesus ewiges Leben zu geben, scheitert niemals. Gott erfüllt sein Ziel und er hat sich dabei nie von Menschen abhängig gemacht. Am Ende werden Menschen aus allen Völkern dieser Erde vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten. Und das ist Gottes Plan und er wirkt diesen rettenden Glauben. Und er sagt uns das, um uns aufzurütteln, um uns zu ermahnen, um uns, ja, ich habe das gestern gesagt, wie Martin Luther das entdeckte, dass der Mensch an sich verzweifelt. Erst wenn der Mensch an sich selbst verzweifelt und weiß, ich kann es nicht und ich werde es nicht schaffen. Ich schaffe es überhaupt nicht. Nur dann bin ich offen, auch für den Blick, für Gottes Wirken, was meine Errettung bewirkt. Und Jesus redet sehr viel und Johannes fügt das immer wieder in seinem Evangelium an, über den rettenden Glauben. Das kann man fast in jedem Kapitel liest man das. Was ist rettender Glaube? Und Johannes benutzt in seinem Evangelium diese Einladung zum Glauben an Jesus Christus. Aber er spricht nie von dem Hauptwort, von dem Substantiv Glaube, sondern er spricht von dem Verb, fast 100 Mal im Johannesevangelium. Glauben, glauben, glaubt, glaubt ihr. Das kann man bei den anderen Aposteln lesen. Paulus im Epheserbrief, er spricht ja nicht von Christen. Hätte er machen können, hat er aber nicht. Er spricht von Menschen, die in Christus sind. Das kommt immer wieder vor. Wir haben die Welt oft sehr einfach eingeteilt. Ich habe gestern gesagt schon, wenn wir uns interessieren für den Glauben eines anderen, fragen wir meistens, in welcher Gemeinde bist du? Und dann kann man das so ein bisschen schon mal einordnen. Ob das in Ordnung ist, ob da noch ein bisschen was fehlt oder ob man Angst haben muss oder was auch immer. Und man ist dann beruhigt. Wenn man in der richtigen Gemeinde ist dann, und wenn man dann noch 52 Sonntage im Jahr beruhigt wird, dass alles in Ordnung ist, das ist nur ein bisschen sehr naiv gedacht. Weil da kommen wir nicht weiter. Und wir haben ja dann, wenn wir das noch genauer anschauen, uns reicht das ja nicht aus, Christ zu sagen. Das ist ja ein bisschen knapp, die Antwort. Wir fragen dann, bist du ein richtiger Christ? Oder bist du ein bibeltreuer Christ? Oder bist du ein richtiger bibeltreuer Christ? Oder bist du ein entschiedener Christ? Oder bist du ein richtiger bibeltreuer entschiedener Christ? Wir können ja 20 Adjektive davor setzen. Und dann guckst du dich an im Spiegel und denkst, ja, was bin ich denn eigentlich? Das ist alles sehr kompliziert geworden. Nur das ist alles sehr menschlich. Und das ist nicht die Perspektive, die der Herr hat. Und das ist beim Glauben sehr wichtig, dass der Glaube nicht die erste Frage ist, was ist in mir und was tue ich, sondern was hat ein Mensch in Christus? Was haben wir außerhalb unserer persönlichen Erfahrung, das, was uns rettet? Und davon spricht hier Jesus sehr, sehr deutlich. Er spricht ja das in Bildern, und wenn man das hier liest, auch an Jesus glauben, das ist eigentlich synonym, Jesus zu empfangen. Er gebraucht oft das Bild vom Brot, vom Wasser. Das ist keine Mystik, sondern es sind Bilder, die gebraucht werden. An Jesus zu glauben bedeutet, komm, trink, iss. Und das sind Grundnahrungsmittel für unser Leben. Jesus hat ja nie gesagt, ich bin der Kuchen des Lebens. Auch wenn die Bäcker in Sachsen wunderbaren Kuchen backen. Aber er hat vom Brot und vom Wasser gesprochen. Das, was wir alle brauchen zum Leben. Und Jesus betrachtet unseren Glauben als eine Lebenserfahrung, dass wir nehmen, dass wir essen. Nie mehr dürsten, sagt er hier, Vers 35, nie mehr Hunger haben. Und es geht nicht darum, dass wir ein Leben haben, wo wir einmal die Woche was essen und trinken, Jesus aufnehmen und dann den Rest der Woche leben wir einfach für uns und aus unseren Quellen, die wir haben. Sondern an Jesus zu glauben, ist eine Bewegung unserer Seele, unseres Herzens. Und Gott bewirkt in uns Durst, den wir bei Jesus stillen. Gott bewirkt in uns Hunger, den wir bei Jesus stillen. Gott bewirkt, dass wir mit unseren Herzen, unserer Seele immer mit Jesus verbunden sind. Und der Glaube ist nicht ein Zustand, so ein statisches Ereignis. Deshalb ist das so gefährlich, wenn wir den Glauben sagen, ja, ich habe mich irgendwann für Jesus entschieden. Ich habe mich irgendwann bekehrt. Bin irgendwann getauft worden. Und was man da alles anfügen kann. Egal ob als Kind, als Erwachsener, wenn ich solche Dinge, solche statischen Ereignisse aufzähle, das greift zu kurz. Glaube ist eine ständige Bewegung zu Jesus hin. Deshalb gebraucht ja Jesus zum Beispiel auch das Bild vom Weinstock und den Reben. Das Leben als Christ ist kein voller Weinkelch, kein volles Weinglas, sondern das Leben als Christ ist das Sein am Weinstock. Wir leben beständig mit Jesus, wir trinken beständig, wir essen beständig. Und das möchte er bewirken. dass wir dieses Leben mit ihm einfach haben. Wir haben gestern Abend gesehen, dass diese Leute Fragen gestellt haben, die einfach offenbar machen, dass sie eine falsche Vorstellung von Glauben haben. Wir haben das gesehen in dem Vers 28, wo sie sagen, was müssen wir tun, damit wir die Werke Gottes schaffen? Das ist die klassische Frage einer Religion. Der Mensch und Gott kooperiert miteinander. Ich tue etwas, um dafür etwas zu bekommen. Und hier wird von den Werken Gottes in der Mehrzahl gesprochen und von diesem Schaffen, von diesem Wirken und was der Mensch tut. Und Jesus antwortet darauf im Vers 29 und sagt, das ist das Werk Gottes. Einzahl. Es gibt ein Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist nicht ein Werk, das ihr zusammen mit Gott macht, sondern das tut der Herr. Der Glaube ist ein Geschenk, ist ein Werk Gottes, das er macht. Und dann haben sie diese Frage gestellt, was können wir sehen vom Glauben? Was können wir sehen von dir? Hier im Vers 30, 31, was tust du für ein Zeichen, damit wir etwas sehen und dir glauben? Was tust du für uns? Was haben wir davon? Auch das ist eine falsche Blickrichtung. Und das zeigt uns, wie falscher Glaube auch entsteht. Der Glaube dieser Leute bestand darin, dass sie bei Jesus etwas suchten, was ihnen das Leben leichter machte. Was bringt es uns, dir zu folgen? Was habe ich vom Glauben? Und dann sucht man eben, das kannst du ja in der Psychologie, wenn du das jetzt psychologisch, ich werde angenommen, meine Sehnsüchte werden erfüllt und alles mögliche, Beziehungen gelingen. Das kannst du in materiellen Dingen sehen, dass ich einen guten Arbeitsplatz habe, dass ich viel verdiene, dass ich mir alles leisten kann und so. Das kann man im gesundheitlichen Sinn, wenn ich glaube, dann bin ich auch, werde ich auch geheilt, wenn ich krank bin. Da gibt es ja heute in der Christenheit alles. Und Jesus widerspricht dem und sagt, Leute, das ist ein völlig falscher Ansatz. Und das ist eine wichtige Frage auch für uns. Warum beschäftigen wir uns mit Jesus? Wenn ich das mal so salopp sage. Ich habe heute Morgen mit meiner Frau gesprochen, telefoniert. Niemand würde mich fragen, warum beschäftigst du dich mit deiner Frau? Ich liebe meine Frau. Und wir freuen uns an der Gemeinschaft, die wir haben. Und wir haben diese Gemeinschaft. Und das ist ja beim Glauben auch nicht anders. Aber warum sind wir interessiert an Jesus? Suchen wir irgendwelche Dinge, die er uns gibt? Oder suchen wir ihn selbst? Sind wir auf der Suche nach irgendwelchen Wundern, die wir bei Jesus erleben, möglichst Wunder für uns? Oder wollen wir ihn einfach besser kennenlernen? Wollen wir ihn als Person lieben und folgen? Ist uns der Glaube wichtig, dass er uns unsere Probleme löst und was ich alles schon gesagt habe? Das ist, Jesus macht deutlich, es geht nicht um Dinge, die ihr von Gott bekommt, sondern es geht um mich und die Beziehung. Und hier wird der Glaube, und das ist, was uns in der Bibel gezeigt wird, das ist ein Leben, das ist eine Gemeinschaft, das ist kein Ereignis in der Vergangenheit und dann habe ich das abgehakt und jetzt kommen noch zwei andere Stichworte, jetzt kommt noch der Heiligung und dies noch und jenes und dann hake ich ab und dann bin ich irgendwann im Himmel, ja, und das kann sich keiner so richtig vorstellen. Sondern es geht um eine tägliche, ständige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und wir glauben, ohne etwas zu sehen. Das ist, die Leute haben einen anderen Ansatz und Jesus lehnt diesen Glauben ab. Und dann spricht er von denen und er sagt, was rettender Glaube ist. Und das möchte ich uns hier einfach aus diesem Wort kurz aufzeigen. Und dass er das sagt, im Vers 36 sagt er, ihr habt mich gesehen und glaubt trotzdem nicht. Also hier ist die Ablehnung der Gabe Gottes. Gott schenkt seine Gabe allen, aber sie haben das abgelehnt. Und dann kommen jetzt Verse 37 bis 40. wo man sich ja die Frage stellt, ja, ist denn jetzt der heilbringende Plan Gottes gescheitert? Nein, das ist er nicht. Und das wird hier deutlich gemacht. Es sind hier 5 starke Behauptungen über Gottes Souveränität und nur darauf können wir unseren Glauben stützen, wenn wir wirklich Hoffnung und Trost haben wollen im Leben und auch im Sterben. Das Erste, Gott gibt seine Auserwählten Jesus. Der Vater gibt seine Auserwählten Jesus. Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Vers 39. Dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere. Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Vers 65. Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Was machen wir mit diesen Worten, wenn wir die heute hören? Und wenn wir über Glauben nachdenken? Gott wartet nicht darauf, dass seine Auserwählten zu Jesus kommen. Das steht hier nicht. Wenn er auf die Aktivität des Menschen warten müsste, dann würden sie es nie tun. Weil die Bibel sagt, dass, die sind tot. Der Mensch ist tot in seinem Leben. Ich habe das versucht, gestern Abend etwas aufzuzeigen. Diese Frage, ist in uns noch ein Rest vorhanden, dass wir irgendwo was tun könnten, um glauben zu können? Manche Christen haben die Vorstellung, ja, grundsätzlich ist der Mensch, ja, ist natürlich Erbsünde und so, ist klar, ist belastet, aber grundsätzlich ist man neutral, wenn man auf die Welt kommt. Und dann kann man irgendwann, wenn man denken kann und Entscheidungen treffen kann, kann man sich für oder gegen Jesus entscheiden. Das klingt alles so logisch, aber das hebt den Menschen. Das tut den Menschen eine Position setzen, die Gott ihm nicht gibt. Er sagt, der Mensch ist tot in seinen Sünden. Und er kann das nicht von sich aus. Sondern hier steht, der Vater gibt diese Menschen, die zum Glauben kommen, der Vater gibt sie dem Sohn. Der Vater wählt sie für die Gemeinschaft mit ihm aus und gibt sie seinem Sohn. Es geht ja nicht darum, ob ich das verstehe, sondern es geht darum, dass ich einfach das höre, was hier steht und einfach mal anfange, vielleicht mal von einer ganz anderen Seite auch meinen Glauben zu betrachten. Also das Erste, Gott gibt seine Auserwählten Jesus. Das ist Originalton von Jesus. Habe ich nicht da reingelesen. Hat auch nichts mit Luther oder Calvin oder irgendjemand zu tun. Das sind Worte, die Jesus gewählt hat. Das Zweite, was hier steht, weil Gott, der Vater, die Auserwählten Jesus gibt, kommen sie zu Jesus. Das ist das Zweite, wo wir die Souveränität, diese Größe, diese Allmacht Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes einfach sehen können. Vers 37 nochmal, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das ist so absolut. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und die Reihenfolge der Abläufe ist entscheidend. Der Vater gibt, die Auserwählten kommen. Jesus sagt hier nicht, alle, die zu mir kommen, werden zum Vater kommen. Das sagt er nicht. Alle, die zu mir kommen, die werden auch zum Vater kommen. Nein, der Vater sichert das Kommen der Leute zu Jesus. Und Gott, der Vater, bewirkt das zu Jesus kommen. Und man könnte sogar sagen, er garantiert das Kommen. Das ist, ich weiß, ich habe ja gestern gesagt, auch aus welcher Tradition ich komme und so, das ist manchmal sehr ungewohnt für uns, über sowas nachzudenken. Als du und ich zu Jesus Christus gekommen sind, hat Gott der Vater dich und mich zu ihm gebracht. Als wir angefangen haben zu glauben, war es Gott der Vater, der uns die Augen für das Werk Jesu geöffnet hat. Als wir Jesus Christus als unseren Retter erkannt haben, da hat Gott der Vater das bewirkt. Und als er es tat, hat er unsere Zweifel, unsere Widerstände gegen den Glauben überwunden. Und das können wir nicht selbst, weil wir tot sind in unseren Sünden. Und das ist die Frage, wie Glaube entsteht. Deshalb spricht die Bibel so deutlich davon, Petrus schreibt das in seinem Brief, dass wir durch das Wort Gottes wiedergeboren sind zu einem neuen Leben. War für mich das Lied, altes, also früher als ich das gehört habe, war das ein neues Lied, aber wenn ich da heute von rede, war das ein altes Lied, ist das ein altes Lied, das ich damals hatten wir auf so einer Platte, Langspielplatte. Wisst ihr, was Platten sind? Kennt ihr? Habt ihr welche zu Hause? Wie viel Seiten hat eine Platte? Vinyl, ja, kostet heute sehr viel, ja. Und hier an so an meine Generation dann, und wie viele Rillen hat eine Plattenseite? Bitte?
Eine.
Ja, super. Sagenhaft, eine Rille. Und da passt eine bestimmte Anzahl an Liedern drauf. Und wir hatten so eine Platte mit Kindergeschichten und da war ein Lied drauf von Ruth Frey, Anton Schulte, Missionswerk, und hast du den rechten Kurs für dein Leben? Könnt ihr auch. Und das weiß ich, als Kind habe ich das nicht verstanden, aber ich habe das gehört, wiedergeboren zu einem neuen Leben. Aber das hat sich so irgendwo eingebrannt. Überhaupt manche Kinderlieder, die ich gehört habe, haben sich eingebrannt in den Rillen meines Kopfes oder Herzens. Und ich erinnere mich oft daran. Und das hilft mir, auch in manchen Entscheidungen. Das Lied Fest und treu wie Daniel war. Das hat mich vor vielem schon bewahrt. Wo ich ganz einfach sage, oder sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Das hat sich eingebrannt für Glauben, für Nachfolge, dass ich weiß, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Wenn alle Ja sagen, sage ich erstmal Nein. Das ist ganz einfach. Wenn alle Nein sagen, sage ich erstmal Ja. Ich muss erstmal nachdenken. Ich mache nicht einfach das, was alle machen. Da werde ich direkt schon mal kritisch. Also nicht in allem. Wenn alle sich an den Tisch setzen, setze ich mich auch an den Tisch. Aber jetzt in solchen Fragen, wo einfach so ein Herdendrang ist. Und das ist dieses Neugeburt, ist ja die Frage, wann geschieht die denn? In unserer klassischen Prägung, auch in der Gemeinschaftsbewegung, hat man gesagt, der Mensch tut Buße, hat man meist davon gesprochen, bekehrt sich und dann schenkt Gott ihm als Belohnung so die Neugeburt. Und dann folgt man Jesus nach. Aber wie kann ein toter Mensch etwas tun, was er gar nicht tun kann? Und die Bibel sagt, dass wir erstmal neu geboren werden müssen durch das Wort Gottes, das ein Mensch hört, das er plötzlich versteht. Und dann merke ich, das ist der heilige Gott, das ist der Zorn Gottes, der über mir steht. Das bin ich, kleiner Mensch, kleiner Wurm. Und wie bekomme ich diesen gnädigen Gott? Und wenn ich das erkenne, sehe ich Jesus am Kreuz und dann tue ich Buße über meine Sünde und dann bekehre ich mich zu ihm. Bekehren heißt immer, sich abkehren von einem falschen Weg, eine Richtungsänderung vornehmen auf einen neuen Weg. Und dann folge ich Jesus, diene ich Jesus, bis ich einmal bei ihm bin. Und dann geht der Dienst weiter. Das ist natürlich wichtig, über dieses Verständnis mal nachzudenken. Weil dann merke ich, dann geht es in der Evangelisation nicht darum, dass ich irgendwas mache, dass irgendjemand was machen kann. Das spielt in Dorf Chemnitz überhaupt keinen, das macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich als Evangelist mich auf einen Friedhof stelle. Ihr habt sicher hier einen Friedhof auch in Dorf Chemnitz, oder? Also ich kann mich da hinstellen und predigen. Das ist genau dasselbe, als wenn ich in einem Zelt stehe oder wenn ich hier stehe. Wenn Menschen da sind, die noch nicht glauben. Die sind tot. Und das muss man sich bewusst machen. Deshalb mache ich auch Sündern keinen Vorwurf, dass sie sündigen. Ich kann doch nicht dem Blinden einen Vorwurf machen, er ist blind und läuft überall gegen. Wie unbarmherzig ist das? Aber ich weiß in diesem Moment, dass nur das Wort Gottes einen Menschen lebendig machen kann, auferwecken kann aus seinem Tod. Und das tut der Herr durch sein Wort. Das hat er verheißen. Und dafür dürfen wir beten, dass das geschieht. Und dass wir das persönlich auch immer wieder erleben, dass das Wort Gottes uns aufweckt. Und dass ein Mensch plötzlich, wie wir das am Anfang gehört haben aus Hebräer, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Gott schenkt uns immer nur den Moment, den Augenblick. Das Lieblingswort von Jesus ist immer, vom Heiligen Geist ist immer jetzt. Und das Lieblingswort vom Teufel heißt immer morgen, übermorgen. Und das darf man erleben. Also Gott der Vater, die Auserwählten, weil Gott der Vater die Auserwählten Jesus gibt, kommen sie zu Jesus. Das Dritte, alle, die Jesus gegeben wurden, werden von Jesus bewahrt werden im Leben und im Sterben. Auch das, also alle, die Jesus gegeben wurden, werden von Jesus bewahrt werden im Leben und im Sterben. Das wird nicht nur hier an der Stelle gesagt, aber hier bringt Jesus das auch auf den Punkt, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das Geben und das Kommen sind das Werk Gottes. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist wirken in dem Moment, wo das Wort Gottes verkündigt wird oder gelesen wird. Und Vers 39 sagt er es nochmal, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Nichts verliere. Jesus wird niemanden verlieren, der zu ihm kommt. Niemand. Das Leben, das wir im Sohn haben, ist, wie Vers 40 sagt hier, ist ewiges Leben. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das ist kein vorübergehendes Leben. Es kann niemals verloren gehen. Wir sind so sicher, wie der Vater und der Sohn Gottes sind. Wenn Gott nicht mehr Gott ist, dann sind wir verloren. Das ist klar. Jetzt kommt immer sofort diese Frage, ja, aber ich kann doch, wenn ich nicht will, dann kann ich da auch wieder weggehen. Jetzt bin ich wieder beim Menschen. Und die Frage ist dann, ist dieser Mensch, der so denkt und so etwas sagt, hat er eine Neugeburt erlebt? Ist er wirklich, wirklich ein Kind Gottes? Weil Jesus spricht so deutlich davon, dass derjenige, der vom Vater zum Sohn gebracht wird, dass der ewiges Leben hat und dass er nicht verloren geht. Wenn ich natürlich bei der Bekehrung den Menschen in den Mittelpunkt rücke und sage, der Mensch muss sich entscheiden, ja, dann kann der Mensch sich auch entscheiden, wieder wegzugehen. Dann bin ich aber auf einer völlig anderen Ebene. Und das bringt mich in ein Hamsterrad. Und dann muss ich halt immer wieder meinen geistlichen Puls fühlen, wenn ich morgens wach werde und muss mir fragen, ja, wie steht's denn bei mir? Habe ich genug gemacht? Reicht's? Muss ich noch eine Schippe drauflegen? Jetzt lebe ich schon so viele Jahre mit Jesus, muss eigentlich ein bisschen mehr rauskommen. Und Jesus hat einen Anfang gemacht und ich mache das dann fertig. Aber die Bibel sagt, der in euch angefangen hat, der wird das auch vollenden. Philipper 2, 12, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Philipper 2, Vers 12. Sehe ich auch selten irgendwo am Kühlschrank als Postkarte hängen irgendwo. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und dann geht es los. Und dann kommt Vers 13. Dann kommt Vers 13. Denn Gott ist es, der beides in euch bewirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Gottes Werk ist der Glaube, Gottes Werk ist die Rechtfertigung und Gottes Werk ist auch die Heiligung unseres Lebens. Das ist aber jetzt das große Thema, kann ich jetzt nicht ausführen. Johannes 17 hat Jesus dieses Bewahren sehr deutlich zum Ausdruck gebracht im Gebet zu seinem Vater, wo er sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, 15, folgende. Das ist die bewahrende Kraft Jesu. Das vierte, Sicherheit unseres Lebens wird deutlich durch die weitere Zusage. Viertens, Jesus wird uns am letzten Tag von den Toten auferwecken. Und im letzten Tag, von dem er spricht, ist, wenn wir sterben und wenn wir auferstehen zum Gericht, wenn Gott das Gericht hält. Und Vers 39, 40, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist eine Zusage Jesu. Das ist kein Gefühl, das ich habe. Das ist nicht irgendein Empfinden, das ist nicht irgendeine Anstrengung von mir. Ich muss jetzt und ich muss jetzt und ich muss jetzt und dann kann das vielleicht. Nein, das ist eine Zusage Gottes. Einer der Reformatoren hat mal gesagt, Glauben heißt mit dem Finger auf Gottes Wort zeigen und sagen, da steht es geschrieben. Glauben heißt mit dem Finger auf dieses Bibelwort zeigen und sagen, da steht's geschrieben. Vielleicht muss ich sagen, ich fühle nichts, ich sehe nichts, meine ganzen Erfahrungen, was ich erlebe, spricht völlig dagegen, aber es steht hier. Und daran halte ich mich fest, nicht was in mir ist, sondern das, was ich in Christus habe. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht um den Glauben in mir, sondern es geht um den Glauben, der mich mit Christus verbindet. Meine Errettung, mein Heil liegt außerhalb meines Lebens. Das liegt in Christus. Und wenn der Vater mich anschaut und sagt, was ist er denn für einer, der Friedemann? Und wenn der Teufel mich verklagt vor dem Vater und hast du mitgekriegt, dann schaut der Vater, dann schaut der Sohn nicht auf mich, sondern der Vater schaut auf Christus. Er ist meine Rechtfertigung. Das ist das Werk, das wunderbare Werk, was jede Religion beendet. Und Jesus weiß, dass jeder Tod, der Tod ist der Sünde Sold. Und das sieht auch bei Gläubigen erstmal wie eine Niederlage aus, wie ein Verlust. Und das sieht zumindest äußerlich so aus, als dass zumindest unser Körper verloren ist. Und deshalb sagt Jesus es hier zweimal, nicht einmal der Körper wird verloren gehen. Es wird eine Auferstehung geben mit einem neuen verwandelten Leib. Was für eine herrliche Hoffnung. Und wie sind wir betroffen auch von Tod und plötzlichem Tod und jemand früh an Krebs stirbt und ein Kind umkommt und alles. Wir haben doch auch so viele Fragen. Und das sieht alles so verloren aus und so nach Niederlage. Und da halte ich mich fest an diesem Wort Jesu. Ich verstehe seine Wege nicht, muss ich auch nicht. Und ich kann mich dann nur drunter beugen, aber ich weiß, dass jedes Gotteskind geborgen ist. Und das fünfte und letzte hier, das unerschütterliche Fundament von allem, ist der Wille Gottes. Das unerschütterliche Fundament von allem, was den Glauben betrifft, ist der Wille Gottes. Nichts ist in dieser Welt sicherer und mächtiger als der Wille Gottes. Und deshalb betont Jesus das so deutlich hier. Vers 38, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Vers 39, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat. Vers 40, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Warum muss ich denn so viel vom menschlichen Willen reden und vom menschlichen Willen erwarten, wenn ich sehe, was Gottes Wille bewirkt? Wo ich einfach nur überwältigt werde von dieser Gnade, wo ich überwältigt werde von dieser Einladung, wo ich einfach nur staunen kann und mich frage, warum hat der Herr mich erwählt? Warum hat er mich gerufen? Warum spricht er mich an? Das ist für mich so ein unerklärliches Wunder, wo ich einfach nur staunen kann. Und das ist sein Wille, dass auserwählte Menschen zu Jesus kommen. Es ist sein Wille, dass allen das Evangelium verkündigt wird. Und der Herr ruft Menschen zur Umkehr. Und Gott versagt nicht in seinem Werk. Wenn wir mitwirken am Heil, dann wird immer auch die Frage der Souveränität Gottes in Zweifel gesetzt. Hat er die Macht? Aber Gott überwindet doch unser Herz nicht mit seiner Macht und Stärke, sondern er überwindet unser Herz, unser Kommen, überwindet das doch durch seine Liebe und Barmherzigkeit. Es ist doch nicht eine Frage, ob Gott das kann, dass jeder Mensch an ihn glaubt. Was ist denn das für eine Vorstellung? Der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er demütigt sich so sehr, dass er einfach sein Wort sendet, das Evangelium verkündigen lässt. Und da kann man einfach nur, da kann man nur staunen. Es gibt ein altes Zitat aus Jesaja 46, 9 und 10, gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von all das her noch, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Das ist die eindeutige Botschaft der Bibel. Und wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann fangen wir an zu staunen über seine Gnade, seine Zusagen, seine Stärke und die Sicherheit, die er uns im Leben und im Sterben schenkt. Und diese Erkenntnis macht uns immer demütig und ehrfurchtsvoll vor Gott und macht uns auch furchtlos und mutig in seiner Gemeinschaft und schenkt uns die frohe Motivation, sein Werk auf Golgatha in der Welt zu bezeugen. Und deshalb ist, und ich komme damit zum Schluss, ist das so diese entscheidende Frage, die ich uns allen stellen möchte, heute Morgen auch nochmal ganz neu. Woher weiß ich denn? Woher weiß ich denn, ob ich zu den Auserwählten gehöre? Wie kann ich denn wissen, dass ich Jesus gegeben wurde und dass er mich bewahren und auferwecken wird? Woher weiß ich denn, dass ich einen gnädigen Gott habe? Woher weiß ich denn, dass ich in den Himmel komme? Ich meine, das ist ja eine ernsthafte Frage. Und an der Antwort entscheidet sich, ob wir einen rettenden Glauben haben oder einen vergeblichen Glauben. Wenn wir auf diese Frage die Antwort in der ersten Person geben und sagen, ich habe das, ich weiß das, weil ich mich bekehrt habe, weil ich mich entschieden habe, weil ich da und da Mitglied bin, weil ich das tue, dann bin ich in Gefahr und ich lebe in einem Krampf. Und der Herr möchte, dass wir durch das, was er hier offenbart hat und an anderer Stelle, dass wir erkennen und sagen, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, kann ich nur auf Christus weisen, ich kann nur in der dritten Person die Antwort geben. Woher weiß ich das? Christus starb für meine Sünde. Das ist das Großartige. Ich habe heute Morgen, in meiner Bibellese habe ich Lukas gelesen, Lukas 23, und habe die Geschichte gelesen, als Jesus am Kreuz war Das ist ja kurze Zeit, nachdem er hier auch das gesagt hat. Das war ja sein Ziel, warum er auf diese Erde kam. Und dann steht ja von dem Verbrecher da, der von Jesus gerufen wurde. Und da heißt es ja, dass in Lukas 23, Vers 43, da sagt Jesus zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich denke, wir gehen alle davon aus, dass das rettender Glaube war, den dieser Mann hatte. Ich habe mir nur so vorgestellt, wenn der ins Paradies kam, in den Himmel kam und die Cherubim an Seite treten mussten, weil jetzt jemand kam. Was haben die denn da gesagt, die Engel? Wie bist du denn hierher gekommen? Was hast du denn in deinem Leben gemacht? Hast du mal, weißt du, was rechtfertigender Glaube ist? Nö, habe ich nie gehört. Hast du schon mal einen Bibelkurs gemacht? Nö. Kennst du denn so ein paar christliche Lieder? Nö. Wie kommst du denn hier hin? Und die einzige Antwort, die dieser Mann geben konnte, weil er es mir gesagt hat. Weil er es mir gesagt hat. Und ich möchte nicht mehr als diesen rettenden Glauben. Und ich glaube einfach dem Wort Gottes, dass Christus für meine Sünden gestorben ist, weil er es gesagt hat. Und das wünsche ich uns. Und das befreit mich dann zu einem entkrampften Glauben. Und befreit mich vor dieser ständigen Unsicherheit. Reicht das aus? Habe ich genug getan? Dass diese Gnade verändert mein Leben. Auch die Heiligung ist seine Frucht, ist das, was er wirkt. Wo ich einfach nur staunen kann, wie Veränderung geschieht. Aber das wünsche ich uns, dass wir vielleicht nochmal ganz neu staunen lernen darüber. Ich weiß nicht, warum ich im Himmel gekommen bin. Ich weiß nur, er hat es mir gesagt. Wir beten. Herr Jesus, wir können einfach nur staunen und wir stehen auch vor manchen Fragen und manches verwirrt uns, aber schenk uns Klarheit, dass wir erkennen, was dieses wunderbare Evangelium von dir ist. Und danke, dass wir uns hier nicht irgendwo mit reinmischen müssen und dass wir nicht uns so wichtig nehmen müssen, sondern dass wir staunen können über dein Werk, das du vollbracht hast auf Golgatha, dass wir staunen können über das Werk des Vaters, dass er den Glauben wirkt, dass wir staunen können über Gott, den Heiligen Geist, der uns Jesus vor Augen führt. Und schenk uns allen diese Freude an deinem Wort, an deinen Zusagen und dass wir uns einfach an dir festmachen. Und wir bitten dich, Herr, für viele, viele Menschen um uns herum, die dich noch nicht erkannt haben, dass du noch einmal eine Zeit der Gnade schenkst, dass Menschen dein Wort hören und erleben dürfen, wie dein Wort wirklich Augen öffnet und Menschen zum Glauben an dich finden, damit du geehrt wirst. Amen.